Der Aula-Prozess in Graz birgt politischen Sprengstoff. Nicht nur wegen der Vorwürfe an sich, sondern auch bezüglich der Art und Weise, wie das Verfahren geführt wird. Kritiker warnen vor einem Gesinnungsprozess und einer Gefahr für die Meinungsfreiheit. Über die juristischen Hintergründe und auch die problematischen Aspekte des Verfahrens spreche ich jetzt mit dem erfahrenen Strafverteidiger Magister Werner Tomanek, der seit Jahrzehnten Verfahren nach dem Verbotsgesetz begleitet. Herr Magister Tomanek, Sie befassen sich jetzt schon seit Jahrzehnten mit Verfahren nach dem Verbotsgesetz. Vor diesem Hintergrund, wie bewerten Sie denn den aktuell laufenden Aula-Prozess, vor allem aus anwaltlicher, juristischer Sicht?
Also er ist einzigartig. Sowas ist noch nie untergekommen in diesem Zusammenhang. Hätte ich auch nie geglaubt, dass man diesen Rubikon überschreitet, dass man jemanden praktisch für sein Anführungszeichen Lebenswerk kompiliert, alle Artikel, die er irgendwann erscheinen hat lassen in einem seiner Druckwerke, da wo jedes für sich nicht verfolgt war, dann alle zusammenschreibt und sagt, die Summe all dieser Äußerungen ergibt doch eine wohlwollende Sicht der Dinge und da ist in Summe dann, bedeutet das, wir haben die einzelnen Dinge haben wir zwar nicht angezeigt, aber die Summe zeigt von einer Gesamtgesinnung, die es verfolgungswert macht und wir sind dann in einem Strafbereich von 5 bis 15 Jahren. Aus heiterstem Himmel, ich wüsste auch nicht, dass dieser Paragraph jemals in der Zweiten Republik angewandt worden wäre.
Wie erklären Sie sich, dass zum jetzigen Zeitpunkt ausgerechnet jetzt zu einem Prozess ins Rollen kommt? Hat das irgendeinen Hintergrund aus Ihrer Sicht oder gibt es einen Grund?
Schauen Sie, es hat sich ja alles geändert. Es gibt keine Zeitzeugen mehr, keine Lebenden. Vor 20, 30 Jahren war es undenkbar. Da waren ein Gutteil der Richter am Obersten Gerichtshof teilweise vorbelastet, teilweise aufgrund des Amnestiegesetzes wieder tätig. Gleiches hat für die Laienrichter gegolten, für die Geschworenen. Sie hätten nie jemanden, der wirklich gewusst hat, was die Nazi gemacht haben, welche Verbrechen es gab, dass er braucht, dass er jemanden wegen einer nicht nachvollziehbaren Straftat, die plötzlich strafbar sein soll, wo es ein Opfer gibt, wo es keine Geschädigten gibt, zu 15 Jahren oder zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Wenn man sich überlegt, wie das Haager Tribunal urteilt bei 200 Tode, bei 1000 Morde, gibt es 15 Jahre, 10 Jahre und dann für gesammelte Werke, da stehen drin, der Honzig ist insgesamt nicht zu all dem verurteilt worden, was dem Strafe droht, weil der hat 3 G-Anklagen immer nur gehabt und der hat 3 Tore und das ist natürlich schon eine neue Qualität.
Interessant ist auch, dass die Anklage auf sogenannten Gutachten von Sachverständigen basiert, in einem Fall auch von Dr. Oliver Radkolb, Zeithistoriker, der aber durchaus auch in der Öffentlichkeit als links wahrgenommen wird. Wie bewerten Sie denn generell die Rolle von Gutachtern und Sachverständigen in diesem Zusammenhang?
Ich meine jetzt, es wird Auftragstäter in dem Zusammenhang, um irgendwelche unliebsamen Weiterungen zu vermeiden. Natürlich macht es einen seltsamen Eindruck, aber wer wird denn schon Ordinarius in so einem Institut, was genau dafür bestellt ist, um die Sicht der Dinge aus dieser Perspektive darzustellen und der immer schon in diese Richtung publiziert hat, wo absehbar war, dass der nicht unbefangen und ohne Emotionen an dieses historische Thema herangehen kann. Dass bereits das Gutachten das Urteil ist und auch wenn man sich anschaut, den gesamten Akt und auch die Art der Verhandlungsvorbereitung durch den Vorsitzenden ist ja eh klar, wie es ausgesehen. Und welche 8 Österreicher können in ein paar Stunden oder vielleicht in 2 Tagen, die all das lesen, sinnerfassend und sie aus dem ein Urteil bilden, um vielleicht zum gegenteiligen des erwünschten Ergebnisses, nämlich so nicht schuldig kommt.
Sie haben schon einmal erwähnt in der Eingangsfrage, immer wieder wird argumentiert, auch von der Anklage im Verlauf des Prozesses, dass einzelne Aussagen, die man ihm vorwirft, zwar nicht strafbar seien, aber eben im Gesamtbild sozusagen propagandistisch, NS-propagandistisch gewertet werden würden. Wie ist das juristisch überhaupt zu beurteilen?
Ein Wahnsinn natürlich, ist ein unbestimmter Gesetzesbegriff an sich. Das Verbotsgesetz der 3G im Speziellen ist ja per se verfassungswidrig, wäre ja nicht ohnehin in Verfassungsrang beschlossen. Aber in einer Bestimmung, wo drinnen steht, wer sich anders als in der von 3a bis f bezeichneten Art und Weise betätigt, na, was heißt das? Wer aber für den Bau von Autobahnen ist, wer der Hitler halt Autobahnen baut, betätigt sich das im anderen als von A bis F und betätigt sich im Sinne von 3G im nationalsozialistischen Sinne oder nicht. Das ist immer weit gestreckter, immer weit gespannter worden, diese Interpretation. Und Strafrecht muss klar sein. Wer eine fremde bewegliche Sache mit dem Vorsatz wegnimmt, sich durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, da ist alles drin, was den Diebstahl ausmacht. Beim 3G und wer alles andere macht, ist auch Nazi, ist dürftig. Und umso schlimmer diese Bestimmung, wer Kleinigkeiten macht, die per se nicht strafbar sind, die man in Summe aber durchaus so auch so sehen kann, führen zu einer Anklage aufgrund von einem Gutachten, wo der Herr Rathkolb offensichtlich sein Lebenswerk, was schon so 17 Mal im wissenschaftlichen Auftrag in seiner Unitätigkeit eh schon Zeit gekriegt hat, dann hier verarbeitet wieder zu einem Anführungszeichen Gutachten, einem sachlichen, was Entscheidungsgrundlage sein soll, das ident mit der Anklageschrift, wortgleich.
Was auch interessant ist, dass der Stein des Anstoßes ja schon 2018 geliefert wurde, als die NGO SOS Mitmensch ein Dossier an die Justiz übermittelt hat. Dann hat man begonnen zu ermitteln und 5 Jahre später, 23, hat man dann erst Anklage erhoben und jetzt wird 2 Jahre später verhandelt. Also diese extreme zeitliche Verzögerung, welche Rolle spielt die aus Ihrer Sicht?
Naja, also beginnen wir mit der zeitlichen Verzögerung für jetzt schon 1945. Also eigentlich hat es damals schon begonnen, dass nichts gemacht worden ist, wegen viel schlimmerer Dinge. Dass dem allein im Kabinett Kreisky vier schwer vorbelastete als Minister gesessen sind, was kann gestört hat, weil der Kreisky gesagt, man kann nicht dazulernen, man kann gescheiter werden. Und diese Generation der Leute, die Geschichte erlebt haben und erkannt haben, wer sind wirklich die Besen und wer nicht, wo ist der soziale Störwert von dieser Publikation, die eh nicht mehr erscheint, die keiner liest, das habe ich schon im Zusammenhang mit Gerd Honsig gesagt, der ist noch verurteilt worden für irgendwelche Gedichte, die waren mir bekannt, die waren wirklich schlecht und die haben keine 15 Leute gelesen. Wenn man heute das Internet, wenn man das falsche Knopf drückt, ist man in einem Nazi-Kosmos, den kann man sich ja gar nicht einmal ausdenken, also so verquer. Kann man ja gar nicht sein, dass man das einfiele, was man dort offensichtlich findet, auch an falschen Dingen.
Von die NGO SOS Mitmensch angesprochen, die hat zu Beginn dieser Woche auch eine umfangreiche Liste veröffentlicht von FPÖ-Politikern, die da inseriert mal haben in der Aula und haben gesagt, diese FPÖ-Politiker sitzen quasi mit auf der Anklagebank. Ist das vielleicht das Ziel eigentlich dieses Prozesses, hier auch politisch?
Das ist das Ziel derartiger Organisationen. Ist ein Denunziantenverein, so wie mehrere andere, der, ich weiß nicht, wie die demokratisch legitimiert wären oder wer die gefragt hat um ihre Meinung. Aber es gibt anscheinend welche, die haben es gefragt und die publizieren. Die geben dir dann auch den Raum, diese denunziatorischen Dinge zu sagen. Aber in Wirklichkeit ist das eine widerliche Anpotzerei.
Es wird ein Urteil erst im November oder Dezember erwartet, weil man zeitlich auch nicht durchkommt. Ein Schuldspruch. Welche Folgen hätte der aus Ihrer Sicht für Meinungsfreiheit und auch die öffentliche Debatte?
Noch einmal, es ist jetzt ein Schritt gemacht worden, wo man überhaupt, weil man nicht mehr in die Zukunft denken muss, sondern jeder Ältere, der allenfalls also aktiv tätig war oder vielleicht sogar publiziert hat, muss an die Vergangenheit denken, ui, was habe ich im Laufe meines Lebens alles publiziert, reden gehalten, was habe ich inhaltlich transportiert, wo man aus dem Sukkus zu dem Ergebnis kommen könnte, das kann ich nämlich nicht mehr verhindern, so wie das, wenn ich sage, gut, ich lasse die Finger davon, ich ziehe mich zurück aus dieser Szene, aber das kriege ich nie wieder weg, das ist so wie im Internet, was im Internet ist, merkt es das Internet, und diese Dinge, das ist also wirklich, wirklich diabolisch, diese Vorgangsweise.
Jetzt haben Sie generell viel mit dem Verbotsgesetz zu tun, ist dieses Gesetz aus Ihrer Sicht, provokant gefragt, noch zeitgemäß? Braucht es eine Reform oder ist das sozusagen legitim?
Es ist Teil unserer Verfassungsordnung, unserer Rechtsordnung. Es ist historisch erklärbar, historisch verständlich, und es ist obsolet historisch. Dieses Szenario, dieses Bedrohungsszenario, wenn man sich das Originalverbotsgesetz und die Kommentare teleologisch anschaut, die Gesetzwerdung, was war der Hintergrund, wovor hat man sich gefürchtet und wogegen wird es heute angewandt? Alles, was rechts ist, hat sofort einmal diese Keule und mit einer Stigmatisierung natürlich jedes Debatte, 20. April, Nogal Posting, wie es mit 1 bis 10 verfolgt. Ist ja absurd. Wo ist das? Ist interessant bei den Prozessen ist einzig, sie brauchen nie Dolmetscher für die Angeklagten. Und es ist mehrheitlich so, dass die Angeklagten keine erkennbaren Straftaten begangen haben im Sinne von einem Opfer. Sie haben nie privat, sie haben nur beleidigte, entrüstete, aber nicht im Sinne des Strafrechts relevante andere Prozessteilnehmer, die den Ablauf stören.
Sie haben es jetzt als historisch obsolet bezeichnet. Die Politik hat dieses Gesetz immer wieder ausgeweitet. Zuletzt auch vor, glaube ich, 1-2 Jahren war das. Wird das bewusst gemacht, um hier auch eine Waffe als Repression zum Beispiel zu haben? Für Repression, um Hausdurchsuchungen zu rechtfertigen, indem man den Tatbestand auch immer weiter ausweitet?
Na, es ist ein Vorwand einfach für die Gesinnungsschnüffelei. Dass man bei der Hausdurchsuchung mittlerweile, aber die Polizei aus einem ganz anderen Grund bei ihnen vorstellig wird und die sehen ein historisch allenfalls belastetes Buch stehen, das können sie mitnehmen, sicherstellen und das kriegen sie nicht mehr zurück. Auch wenn es niemand gesehen hat, es war keine Tatwaffe, sie haben es nicht propagandistisch herzeigen, die finden sie in einer Lade und weg ist. Also sie haben nichts damit getan, aber es unterliegt der Einziehung. Und da ist natürlich die Frage, wo sind wir denn? Das ist unfassbar.
Die Anzeigen nach dem Verbotsgesetz, die steigen ja. Eigentlich müsste ja das Gegenteil der Fall sein, oder?
Anzeigen kann ja kann ich sie alle 4 Stunden mal, dann steigen die Anzeigen gegen sie. Die Zahlen, die veröffentlicht werden, auch die antisemitischen Übergriffe und Straftaten, das sind Zahlen von Anzeigen. Von irgendwelchen NGOs oder sonst irgendwelchen subventionierten Denunziantenorganisationen. Aber die Frage ist, wie viele Verurteilungen gibt es dazu im Verhältnis zu den Anzeigen? Wie gehaltvoll sind die, was steht drinnen und woher kommen sie? Und gegen wen richten sie sich?
Herr Dominik, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.